Lukas 12. Ja, bei jedem Kapitel im Lukasevangelium, das wir durchgehen, kommt es mir vor, als sei es wiederum das Wichtigste von allen. Und ganz speziell auch so hier in diesem Kapitel Lukas 12. Was für ein Kapitel. Wenn man Fett drucken könnte, dann müsste man dieses Kapitel dreifach fett drucken für uns, die Jünger Jesu. Wir wollen heute weiterfahren. Ihr merkt vielleicht, dass es ja, wir achten ja sehr darauf, auf eine fortlaufende Auslegungspredigt. Ich bin nach wie vor fest überzeugt, es ist der einzige Weg, dass wir bleiben am Wort, dass wir eine ausgewogene Wortauslegung haben, wenn wir fortlaufend das Wort auslegen und nicht nur Lieblingsthemen oder immer Themenpredigen haben. Aber es gibt Momente, wo es wichtig ist, ein Thema zu vertiefen. Und auch hier sind wir an so einer Stelle. Ihr habt es schon vom letzten Sonntag gemerkt. Da möchte ich mich entschuldigen, wenn es für einige noch viele Unklarheiten gibt. Ich hoffe, dass wir weiter daran das jetzt arbeiten können, klären können. Es liegt auch daran, dass es ein komplexes Thema ist, aber ein unglaublich wichtiges Thema. Der Herr Jesus betont es so sehr. Auch die ganzen Dinge der Endzeit, die letzten Dinge, dass wir darüber informiert sind, ist äußerst wichtig. Aber wir kriegen das Wissen darüber und das Verstehen nicht einfach so nebenbei im Sitzen und Daumendrehen. Es ist schwere Arbeit, sich in das Wort zu vertiefen und danach zu forschen und darum zu ringen, um das Verständnis. Aber nicht weniger als das möchte der Herr, dass wir tun mit seinem Wort. Und ich hoffe, dass wir heute auch einige Dinge uns besser klären können. Es ist ein komplexes Thema. Und diese Verse, ich möchte wieder diese Verse 35 bis 40 lesen, sie enthalten so viel darüber, über die Zukunft, nebst dem, dass es ein dringlicher Posaunenstoß ist. Eine eben dreifach fettgedruckte Anweisung, ein lauter Ruf an uns, jedes von uns, die wir ein Kind Gottes sind. Darum ist mein Gebet, dass wir uns wecken lassen, erschüttern lassen durch das, was der Herr Jesus hier den Jüngern sagt. Ich lese Verse 35 bis 40. Eure Lenden sollen umgürtet sein und eure Lichter brennend. Und seid Menschen gleich, die ihren Herrn erwarten, wenn er von der Hochzeit, oder wir haben das letzte Mal gesehen, wegen der Hochzeit aufbrechen wird, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Glückselig sind jene Knechte, welche der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich schürzen und sie zu Tisch führen und hinzutreten und sie bedienen. Und wenn er in der zweiten Nachtwache kommt oder in der dritten Nachtwache kommt und sie so findet, glückselig sind jene Knechte. Das aber erkennt, wenn der Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb käme, so würde er wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Es gibt im Lukasevangelium drei zentrale Stellen, die diesen besonderen Aspekt unseres Lebensstils als Gläubige betonen. Diesen besonderen Aspekt, den wir jetzt gerade in diesen Versen gelesen haben. Was ist dieser besondere Aspekt unseres Lebensstils? Wie unsere Grundhaltung oder eben unser Lebensstil, unsere Lebenshaltung sein soll. Es ist die Haltung der Bereitschaft. Der Bereitschaft auf das Kommen des Herrn Jesus Christus. Es ist eine Erwartungshaltung. Und zwar eine aktive Erwartungshaltung. Es ist nicht die Haltung im Wartsaal, wo wir sitzen und warten. Es ist eine aktive Erwartungshaltung. Hier finden wir sie im Lukas 17, in Lukas 21. Wir werden die Stellen gleich auch noch lesen. Und unser Text hier in Lukas 12, er schlägt einen Bogen und daran merken wir, wie wichtig es dem Herrn Jesus war. Er schlägt einen Bogen zum allerletzten Kapitel der Bibel, zur Offenbarung 22. Das wollen wir aufschlagen. Offenbarung 22, es wäre schön, wir könnten das ganze Kapitel lesen. Wir haben viel zu viel vor heute und die Zeit reicht nicht. Aber lest es zu Hause doch auch das ganze Kapitel durch. Ich möchte nur lesen Vers 7. Siehe, ich komme bald. Der Herr Jesus ist es natürlich, der das sagt. Siehe, ich komme bald. Oder rasch oder unversehens kann man das übersetzen. Glückselig, wer die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Und das Wort bewahren hat auch die Bedeutung befolgt, tut. Glückselig, wer es tut. Und Vers 10. Und er sprach zu mir, versiegle die Worte der Weissagung dieses Buches nicht, denn die Zeit ist nahe. Interessant, Daniel wurde noch gesagt, versiegle die Worte dieses Buches. Aber ganz zum Schluss, da heißt es, versiegle sie nicht. Sie sollen offenbar sein, sie sollen uns verständlich werden, heißt das. Denn die Zeit ist so nahe. Und Vers 12. Und wieder sagt der Herr, und siehe, ich komme bald. Und mein Lohn mit mir, um einem jeden so zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Warum denn sein wird und nicht gewesen ist? Weil es all unser Werk sich erst zeigen wird, wie es sein wird. Im Moment, wo unser ganzes Werk durch das Feuer hindurchgeht und sich zeigt, was übrig bleibt. Und Vers 20 noch. Es spricht, der dies bezeugt. Es ist wieder der Jesus selber. Ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus, antwortet die Gemeinde. Wir wollen wieder zurückgehen zu Lukas 12. Ich hoffe, wir merken die Dringlichkeit, Auch dieses Abschnittes im Vergleich zu Offenbarung 22. Es gibt nur noch eine Botschaft. Der Herr kommt bald und bewahre und tue sein Wort. Von diesen Versen 36 bis 40 hier in Lukas 12 sagt jeder Vers diese, macht jeder Vers diese Aussage. Nämlich, er kommt, der Herr kommt. In jedem Vers findest du das. Und im Vers 38 sogar zweimal. Er kommt, er kommt. Vers 36. Wenn er kommt, dort am Schluss. Vers 37. Der Herr, wenn er kommt und Wachen finden wird. Vers 38. Und wenn er kommt in der zweiten Nachtwache. Und wenn er kommt in der dritten Nachtwache. Vers 39. Der Hausherr, wenn er gewusst hätte, wann er kommt. Und Vers 40. Denn der Sohn des Menschen kommt. Er kommt. Versteht ihr jetzt, warum wir das dreifach verdrucken sollten? Es ist ihm sehr ernst. Und er möchte, dass wir das verstehen. Er möchte, dass das unser Leben, unseren Alltag radikal verändert. Das ruft danach. Darum ist es so intensiv, dass es unseren Alltag radikal verändert. Wir haben uns schon das letzte Mal gefragt, warum diese Betonung? Eben wegen Stellen wie dieser. Dass er kommt in einem Moment, wo wir nicht denken. Wegen Stellen auch wie Lukas 17. Wir wollen das noch lesen. Wo auch so klar wird, er kann jeden Moment kommen. Er kann jeden Moment kommen. Wir sollen ihn jeden Moment erwarten. Kein anderer Lebensstil, keine andere Grundhaltung der Gläubigen wird im Neuen Testament so dermaßen betont wie diese Grundhaltung. Ihn zu erwarten, zu wachen, bereit zu sein, damit zu rechnen, dass er kommt. Jeden Moment. Lukas 17. Auch da haben wir zu wenig Zeit. Die ab Vers 22 macht der Herr nichts anderes als die Entrückung predigen. Und wir lesen jetzt aber Vers 34 und 35. Ich sage euch, in dieser Nacht, welche Nacht meint er? Diejenige, wo er gesagt hat, und wenn er kommt, in der zweiten Nachtwache oder in der dritten, niemand weiß es. Genau diese Nacht meinte er. Ich sage euch, in dieser Nacht werden zwei in einem Bett sein. Der eine wird genommen und der andere zurückgelassen werden. Das wiederum bezieht sich auf die Verse vorher, wo er es mit Noah und mit Lot verglichen hat. Wo Noah mit den Seinen genommen wurde in die Arche, kurz bevor, dass der Zorn Gottes fiel auf die Erde. Oder wo der Herr Lot genommen hat und die Seinigen. Ultra kurz bevor das Feuer fiel. Das meint er hier. Mit den einen genommen, den anderen gelassen. Vers 35, zwei werden miteinander mahlen. Das zeigt uns, natürlich, wenn der Herr Jesus kommt, in diesem Moment wird es auf der einen Erdkugel Hälfte Nacht sein. Und auf der anderen, die Leute sind im Bett. Und auf der anderen wird es Tag sein. Die Leute sind an der Arbeit. Zwei werden miteinander mahlen. Die eine wird genommen, die andere wird zurückgelassen werden. Zwei werden auf dem Feld sein, der eine wird genommen und der andere zurückgelassen. Zurückgelassen. Ich möchte die dritte Stelle, die so intensiv davon spricht, in Lukas, im Lukas-Evangelium noch lesen, Kapitel 21, 34, auch Verse 34 bis 36, wie Lukas 17 ist, auch 34 bis 36. Habt aber Acht auf euch selbst, der Herr spricht zu seinen Jüngern, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und Trunkenheit und Sorgen des Lebens und jener Tag unversehens oder unvorbereitet über euch kommt. Durch Rausch dieser Welt abgelenkt. Durch Trunkenheit und Sorgen des Lebens. Ihr dürft dreimal raten, mit welchem griechischen Wort hier Leben wiedergegeben ist. Nicht mit Zoe und nicht mit Psyche, natürlich mit Bios. Mit Bios. Denn wie ein Fallstrick wird er über alle kommen, dieser Tag, die auf dem ganzen Erdboden wohnen. Darum wacht jederzeit und bittet, oder wörtlich übersetzt, darum wacht nun zu aller Zeit bittend. Wacht und zu aller Zeit bittend, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allem zu entfliehen, was geschehen soll, und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Gewürdigt werden, diesem allem zu entfliehen. Ein interessantes Wort, das gewürdigt werden. Ich möchte nur eine Parallelstelle, wo das in Kapitel 20 auch vorkommt. Kapitel 20, Vers 36, wo die Sadduzäer den Herrn hereinlegen wollten mit ihrer Frage über die Auferstehung und über das Verheiratetsein in der Auferstehung. Ja, wem gehört dann die Frau in der Auferstehung und so weiter, wenn ja einer mehrere hatte, weil die Frauen gestorben sind, diese Trickfrage. Und der Herr antwortet ihnen so eine klare geistliche Wahrheit. Vers 34. Die Kinder dieser Weltzeit heiraten und lassen sich heiraten. Diejenigen aber, die gewürdigt werden, jene Weltzeit zu erlangen. Nicht nur diese Weltzeit, wo life as usual passiert, heiraten und verheiraten. Diejenigen, die gewürdigt werden, jene Weltzeit zu erlangen. Und die Auferstehung aus den Toten. Die werden weder heiraten, noch sich heiraten lassen, denn sie können nicht mehr sterben und so weiter. Es bedeutet, gewürdigt zu werden, jene Weltzeit zu erlangen. Und es bedeutet, gewürdigt zu werden, diesem allem, was geschehen wird, zu entfliehen, daraus herausgeraubt zu werden. Entrückung, haben wir gesehen, dieses Wort heißt nichts anderes als rauben. Wenn er kommt und die Seinigen raubt aus diesem Weltsystem. Darum das Bild mit dem Dieb. Der Herr Jesus ist der Dieb, der raubt, den Feind beraubt, der meinte, er hätte die ganze Welt in seinem Sack und er könne auch die Gläubigen für sich behalten. Nein. Wenn wir diese Stellen betrachten, wenn wir an Offenbarung 22 denken, dann merken wir, Die Predigt des Herrn Jesus wird schon fast beschwörend uns gegenüber. Seid bereit. Siehe, ich komme bald. Bald. Und das ist so wichtig, dass wir diese Betonung verstehen. Wir sehen sie ja auch in Stellen wie Hebräer 9, 28. Letztes Mal haben wir das gelesen. Dass Christus zum zweiten Mal erscheinen wird. Aber nicht so wie beim ersten Mal, als er kam als Knecht Gottes, der sich bespucken ließ, der sich sein Reich rauben ließ vom Feind scheinbar dieser Welt, der ausgerissen wurde und am Schluss nichts hatte, wie der Prophet Daniel sagt, damit er sein Leben geben konnte für seine Schafe. Sein Leben geben, wegen der Sünde. Aber so wird er nicht erscheinen zum zweiten Mal. Christus wird zum zweiten Mal denen erscheinen, die auf ihn warten. Wir werden noch sehen, dass das zweite Kommen des Herrn Jesus in zwei Phasen passiert. Eine für die Gläubigen und eine sichtbar für diese Welt. Das sind zwei ganz unterschiedliche Phasen. Aber hier ist ganz eindeutig die erste gemeint. Er wird denen erscheinen, die auf ihn warten. Heißt es hier, es gibt viele Christen, die sind beschäftigt, verstrickt in ihren Alltagssorgen. Und sie haben aufgehört zu warten. Denen wird er trotzdem halt gleich auch erscheinen. Heißt es das hier? Ich fürchte nein. Ich fürchte, es wird genau so sich erfüllen, wie es hier steht. Aufgrund dieser Stellen habe ich den Eindruck, dass es möglich ist, dass auch echte Gläubige bei der Entrückung zurückgelassen werden. Ich kann mir nicht anders helfen, wenn ich das Wort so lese. Und wir wissen nicht sicher, was mit ihnen sein wird. Sicher ist nur, dass die wahren Gemeinden Jesu Christi nicht mehr da sein werden. Und sicher ist nur, dass das Festhalten, Zurückkehren mit Festigkeit am Herrn bleiben, mit großer Wahrscheinlichkeit mit dem Leben bezahlt wird. Vielleicht spricht Offenbarung 6 auch von solchen Menschen im Rahmen des fünften Siegels, Siegelgerichtes, wo wir unter dem Altar die Seelen der Enthaupteten sehen. Die sagen, Herr, wie lange noch, bis du uns rächst? An denen, die auf der Erde wohnen. Und der Herr sagt, habt noch einen kleinen Moment Geduld, bis auch eure Brüder, die durch das Gleiche gehen sollen, vollendet sind. Aber er gibt ihnen schon das weiße Gewand. Wir wissen es nicht, ob auch solche Menschen dort gemeint sind. Wie können wir wissen, dass wir bereit sind? Die Grundvoraussetzung, die ist ja logisch und ganz klar. Die Grundvoraussetzung ist, dass ich weiß, dass ich ein Kind Gottes bin. Und es gibt ja verschiedene Zeichen, an denen wir prüfen und erkennen können, ob jemand ein Kind Gottes ist. Aber wir wollen heute nur das vielleicht wichtigste von diesen Zeichen kurz benennen. Ein echtes Kind Gottes, das weiß, ich habe Buße getan vor Gott. Und wo nötig vor den Menschen. mein Lebensstil ist Bußfertigkeit. Gerade weil ich noch so unvollkommen bin und immer wieder in Sünde falle, ist meine Grundhaltung die der Demütigung vor Gott und vor den Menschen. Das ist eine Grundhaltung. Nicht die anderen sind immer schuld an meinem Zustand. Nein, das Problem liegt bei mir. Das ist eine Grundeinstellung. Das Gegenteil davon wäre eben die anderen, immer die anderen. Reden über die anderen. Skepsis, Misstrauen gegen andere ausdrücken. Das ist genau das Gegenteil von dieser Grundhaltung. Der Demütigung, der Bußfertigkeit. Und diese Haltung, sie ist unverzichtbar. Sie ist unabdingbare Grundvoraussetzung für geistliches Wachstum. Und geistliches Wachstum, das heißt sichtbare, wahrnehmbare Veränderung im Leben eines Gläubigen, ist das sicherste Zeichen der echten Gotteskindschaft. Wir sollen also so leben, haben wir gelesen, dass wir den Herrn Jesus jederzeit, jeden Moment erwarten. Und der Text sagt uns auch, mit was das ausgefüllt sein soll. Indem wir gegürtet sind, Vers 35, gegürtet mit dem Gurt der Wahrheit, mit dem Wort Gottes, mit der Kraft Gottes, wie wir aus Psalm 18 gehört haben. Der Gott, der mich umgürtet hat, mit seiner Kraft. Und dass wir so im Kampf und Arbeit für unseren Herrn tätig sind. Das ist ein Zeichen der Bereitschaft, wenn wir das feststellen können in unserem Leben. Und wir sollen ihn erwarten, indem unsere Lichter oder Lampen brennen. Das heißt, erfüllt mit dem Öl beziehungsweise mit dem Heiligen Geist. Die Zeit reicht ohnehin nicht heute, darum möchten wir die Stelle kurz aufschlagen. Matthäus 5, so eine wichtige Stelle dazu. Matthäus 5, 14 bis 16. Unsere Lampen sollen brennen. Und der Herr Jesus sagt den Jüngern hier, ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. Und so soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wir haben hier zwei herrliche Bilder der Gemeinde, die vielleicht nicht so bekannt sind, aber so wichtig sind. Die leuchtende Stadt in der finsteren Nacht auf dem Berg. Wie kann sie verborgen bleiben? Es ist ein Bild für die Gemeinde. Und der Leuchter, unser Licht, das wir auf den Leuchter mitstellen. Und da sind viele Lichter auf dem Leuchter. Und er leuchtet. So klar bezeugt in den Sendschreiben, dass die Gemeinde das ist. Der Leuchter. Wir sollen das Licht der Welt sein. Das ist meine einzige Motivation, warum ich den Herrn bitte. Herr, schenk doch, wenn es sein darf, schenk uns doch eigene Räume. Schenk uns doch auch ein äußerliches Gefäß zur Herberge für diese Welt, wo uns die Welt auch sehen kann, beobachten kann, wo wir und sie auch die guten Werke sehen können und den Vater im Himmel preisen. Das ist die einzige Motivation. Im Moment, wo ein Mensch gläubig oder wiedergeboren wird, in diesem Moment wird er zu einem göttlichen Licht. Er wird zu einer Lampe Gottes in dieser Welt. Und ja, es stimmt, wir können nur leuchten wegen seiner Gnade. Wir haben überhaupt keine eigene Leuchtkraft in uns selber. Der Geist Gottes ist das Öl, das unsere Lampe am Brennen hält. Und doch, haben wir eine Mitverantwortung. Wie würde sonst der Herr solche immer wiederholten Gebote geben? Seid Lichter, seid das Licht der Welt. Stellt sie nicht irgendwo hin, die Lampe. Leuchtet. Seid umgürtet. Eure Lampen sollen leuchten und brennen. Wenn es alles automatisch passieren würde, sobald es jemand wiedergeboren ist. Ich bin gegen diese Theologie des Automatismus. Ich sehe es nicht im Wort. Ich sehe es nicht. Wisst ihr, wir leben im Zeitalter der isolierten Bibelstellen. Natürlich, wie herrlich ist Epheser 2, 8 und 9. Und wie wahr ist Epheser 2, 8 und 9? Dass wir aus Gnade gerettet sind, durch den Glauben und das nicht aus euch selbst. Gottes Gabe ist es, die Rettung. Und dann wird oft aufgehört. Aber Vers 10 ist ein integraler Teil von dieser Lehre. Denn es beginnt mit einem Denn, mit einem griechischen Gar, und das erklärt immer das Vorausgehende. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott für uns vorbereitet hat. Punkt. Es ist alles gut. Automatisch müssen wir gar nicht mehr sorgen. Er hat es vorbereitet, wir sind geschaffen dazu. Und nein. Dass wir darin wandeln sollen. Jetzt ist alles wieder bei uns. Die Mitverantwortung. Es ist möglich, das alles von sich zu stoßen. Aber es kommt nicht gut. Wir haben die Mitverantwortung. Wir sollen in diesen Werken wandeln. Nicht in unseren eigenen Plänen, nicht in unserem eigenen Lebensentwurf. Wie können wir sicher sein, dass mein Lebensentwurf das vorbereitete Werk Gottes ist? Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass das der Fall ist. Ziemlich unwahrscheinlich. Wir sollen in seinem vorbereiteten Werk wandeln. Und das steht unmittelbar im Zusammenhang mit Vers 8 und 9. Und es ist, unsere Errettung ist allein die Gnade und das Geschenk Gottes. Und gleichzeitig haben wir eine große Mitverantwortung, diesem Geschenk entsprechend zu wandeln. Eine sehr große Mitverantwortung. Zum Beispiel den Herrn erwarten, bereit sein, wenn er kommt. Das tun wir also dann, wenn wir umgürtet sind. Das heißt, in Kampf und Arbeit für den Herrn stehen. und damit seinen Willen ausführen. Und das tun wir, wenn unsere göttliche Lampe brennt. Das heißt, wenn wir in Heiligkeit und Gottesfurcht wandeln und so als Zeugen für ihn leuchten vor dieser Welt. Ich möchte noch zurückkehren auf diesen Augenblick. Es ist eigentlich der Titel der Predigt, der Moment, wo der Herr Jesus kommt. Der Moment, wo der Jesus kommt. Es wird ein sehr dramatischer, ein erschütternder Moment für diese Welt sein. Das kann ich euch garantieren. Das wird diese Welt sehr wohl wahrnehmen. Dieser Moment, wo er kommt, um die Seinen zu sich zu holen. Auch selbst wenn der Herr Jesus dann für diese Welt noch nicht sichtbar wird, eben bei der Entrückung. Das wird gewaltige Auswirkungen haben auf diese Welt. Es ist nämlich der Moment, wo Gott persönlich wieder ins Weltgeschehen eingreift. Mit seinem unmittelbaren Handeln. Das tut er jetzt noch nicht. Sonst hätten wir nicht diese Zustände auf dieser Welt. Diese Gottesverhöhnung ihm ins Angesicht tagtäglich. Er lässt es zu. Er lässt die Menschen gewähren. Er gibt dem Feind noch etwas Raum. Er lässt ihn noch etwas machen. Aber es kommt ein Moment, und der wird sehr spürbar sein für diese Welt, wo Gott persönlich wieder aktiv wird, agiert, persönlich handelt in dieser Welt. Das ist der Moment, wo in der Folge der Tag des Herrn anbrechen wird. Dieser so oft bezeugte Tag im Alten Testament schon, der Tag des Herrn. Und dieser Tag wird eingeleitet durch dieses gewaltige Ereignis, dass plötzlich Tausende von Menschen einfach weg sind. Niemand weiß wo. Ein gewaltiges Ereignis auf dieser Welt. Und dann ist die Bühne bereit für diese Dinge, die wir jetzt auch im Folgenden dann noch etwas anschauen wollen. Weil es ist wichtig, dass wir informiert sind, dass wir wissen, wir kennen die Zukunft. Und dass wir uns bewusst sind, dass wir vielleicht noch einige Jahre haben zum Wirken. Aber wir wissen es nicht. Ich weiß nur eins, die Zeit ist sehr, sehr kurz. Sehr, sehr kurz, bis diese Dinge sich entrollen werden. Ich bin sicher, schon in 1-2 Jahren wird in Europa nichts mehr so sein, wie es früher war. Aber es ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass wir damit rechnen sollen, dass wir nur noch sehr kurze Zeit haben, um zu wirken für den Herrn. Dieser Tag des Herrn, jener Tag, der an so vielen Stellen von den Propheten angesagt wurde, im Neuen Testament auch angekündigt wird, aber der erst jetzt, nämlich seit dem Vorliegen der ganzen Bibel, inklusive dem Buch der Offenbarung, wirklich verstanden und überblickt werden kann. Vorher war das nicht möglich. Erst jetzt können wir ein umfassendes Verständnis bekommen, was dieser Tag des Herrn wirklich ist. Der Tag des Herrn im Alten Testament spricht von der Gerichtsperiode, dem Zorn Gottes über die jetzigen Himmel und Erde. Das wird klar schon offenbart, das war den Propheten klar. Es geht um das Gericht Gottes. Wir haben heute davon gehört aus Psalm 18 bzw. 2. Samuel 22, glaube ich, war es. Und da gibt es ja Ein Merkmal. Ein Merkmal dieses Tages oder des Zornes Gottes. Vielleicht ist euch das aufgefallen. Mit was wird der Zorn Gottes immer verbunden? Mit Feuer. Feuer. Mit Glut. Mit Feuersbrunst. Zusammen mit dem Neuen Testament wird dann klar, dass dieser Tag unmöglich nur aus der siebenjährigen Trübsalszeit bestehen kann, sondern dass mit dem Tag des Herrn auch das daran anschließende tausendjährige messianische Reich gemeint sein muss. Und nicht nur das. Dieses Reich, das dann übergehen wird in die Ewigkeit des neuen Himmels und der neuen Erde. Und dazwischen liegt das Endgericht. Und dann wird alles im Feuer untergehen. Und dann kommt die neue Erde, der neue Himmel. Das wussten die Propheten noch nicht so, diese Aufteilung des Tages des Herrn. Wir werden es sehen, eine klare Stelle dazu im 2. Petrus 3. Ja, die Zeit, ich weiß nicht, wie sie so fliegt. Ich möchte einfach einen Teil noch fertig besprechen und dann das nächste Mal weiterfahren. Ich bin überzeugt, dass es ganz wichtig ist, dass wir uns mit diesen Dingen befassen, uns hineindenken, weil sie uns anspornen sollen, ein geheiligtes Leben zu führen, den Herrn zu suchen, unseren Alltag verändern zu lassen. Das ist das Ziel aller Beschäftigung mit der biblischen Prophetie. Nur das. Nur das. Ich möchte nur, weil es so für mich so glaubensstärkend ist, aufzeigen, wie genau die biblische Prophetie ist. Woher wissen wir denn, dass die Trübsalszeit zum Beispiel 7 Jahre dauert? Ich hoffe, jedes von euch könnte das beantworten. Woher wissen wir das in der Bibel? Beziehungsweise 2 mal 3,5 Jahre. Erste wichtige Stelle, Daniel 9. Und die schlagen wir doch noch auf. Daniel 9, 24 bis 27, was für eine gewaltige prophetische Offenbarung an uns. Und wir dürfen schon so viel davon verstehen, was früher nicht der Fall gewesen wäre. Diese Stelle ist eine von 330 Prophetien im Alten Testament auf den kommenden Messias. Und jede dieser Prophetie ist höchst zuverlässig und haargenau. Viele sind erfüllt, viele sind noch nicht erfüllt. Ich möchte da auf ein sehr glaubensstärkendes kleines Büchlein hinweisen von Roger Liebi, der verheißene Erlöser, wo er das so wunderbar aufzeichnet. Es ist so glaubensstärkend, wie genau die biblische Prophetie ist, der verheißene Erlöser. Und darin lernen wir auch aufgrund auch der Schrift, dass ein prophetisches Jahr ist ja, ist in der Bibel, sind in der Bibel 360 Tage. Ein prophetisches Jahr besteht aus 360 Tagen. Wir lesen in der Offenbarung von den 1260 Jahren zweimal. Und 1260 sind 3,5 mal eben 360 Tage. Also die 3,5 Jahre. Und eine Jahrwoche ist eine Einheit von 7 Jahren a 360 Tagen. Und wenn wir das wissen, und das haben die Juden gewusst, Mit diesem Wissen konnten die gläubigen Juden anhand dieser Stelle, Daniel 9, 24 bis 27, praktisch auf den Tag die Kreuzigung des Herrn Jesus vorausberechnen. Praktisch auf den Tag. Beziehungsweise, noch genauer gesagt, nicht die Kreuzigung, sondern seinen Einzug auf dem Esel als Messias, als König der Juden, wo ein ganz kurzer Moment das messianische Reich vorweggenommen wurde. Hosianna, dem Sohne Davids, der da kommt im Namen des Herrn. Dieser Einzug kann sozusagen auf den Tag berechnet werden, aufgrund dieser Stelle. Wir haben die Zeit nicht, das zu tun. Ich möchte nur für diejenigen, die es zu Hause lesen wollen, den Hinweis geben, dass, wenn da steht, vom Zeitpunkt an im Vers 25, wo der Erlass gegeben wurde zum Befehl der Wiederaufbau Jerusalems, das am Boden zerstört war, bis zum Gesalbten, zum Messias, dem Fürsten, als dem Gesalbten als Fürst, heißt es wortwörtlich, wo genau eben dieser Zeitpunkt des Einzuges in Jerusalem gemeint ist. Da vergehen 7 Wochen, Jahrwochen sind gemeint, und 62 Wochen, also 69 Wochen. Und er betont das zuerst 7. Warum? Weil das für die Juden wichtig war zum Berechnen vom Tag des Erlasses, bis Jerusalem fertig gebaut ist, sind es 7 Wochen. Weil Daniel hat viel, etwas früher geschrieben als von dem, was er prophezeit hier, der König Artaxerxes, also nicht der Ahasveros, wo die Esther seine Frau war, sondern sein folgender König. Der König Artasta heißt er, glaube ich. Es gibt 2 Namen von ihm, das ist etwas verwirrlich. Der hat diesen Erlass gegeben. Das lesen wir in Nehemia 2, in diesem Kapitel. Damit sie wussten, dass dieser Erlass gemeint war und nicht der frühere von Kyros, Jahrzehnte früher, dass die Juden gehen sollen, wieder nach und den Tempel aufbauen. Damit die Juden wussten, welcher Erlass ist gemeint. Und dieser Erlass, und dieser König hat den Erlass erlassen im Jahr 445 vor Christus. März, April 445 vor Christus. Und da jetzt dazu gerechnet, 69 Wochen mal 7, da kommen wir auf 483 Jahre. 360 Tage. Und wenn man das nach vorne rechnet, kommt man auf März, April des Jahres 32. Man muss noch beachten, dass das Jahr 0 es nicht gibt in der Zeitrechnung. Es gibt nur das Jahr 1 vor und gleich das Jahr 1 nach Christus. Wenn man das mit einbezieht, kommt man genau auf diesen Zeitpunkt, von dem wir sehr sicher sein können, dass das der Zeitpunkt dieses Jahr, dass der Zeitpunkt der Kreuzigung war, dass das der Zeitpunkt des Einzuges in Jerusalem war. Roger Eby zeichnet das sehr schön auf. Man staunt bis auf den Tag, das Zutreffende. Und hier in Vers 27 beginnt die 70. Jahrwoche. Und wir wollen dann hier weiterfahren das nächste Mal. Ich möchte aber aufhören, auch wieder mit einer Anregung oder mit einer Frage zum Mitnehmen. Vor 2 Wochen haben wir die Anregung bekommen, eine Laufbahnanalyse unseres Lebens zu machen. Im Gebet vor dem Herrn über unsere bisherige Laufbahn nachzudenken und unsere Pläne für unseren weiteren Weg mit ihm, dem Herrn, auszubreiten. Ich hoffe, dass doch einige das tun, daran sind, daran bleiben. Dass wir vielleicht auch alles ihm zurückgeben und aufrichtig beten, prüfe mich, Herr, erkenne meine Gedanken und sieh, ob ich einen Weg wandle, der dich betrübt, und leite mich auf den ewigen Weg nach Psalm 139. Unterweise mich, Herr, und zeige mir den Weg, auf dem ich wandeln soll. Rate du mir, Psalm 32. Und heute möchte ich mit folgender Frage aufhören. Hat das Wissen, dass der Herr Jesus jeden Moment kommen kann, dass er so eindringlich an so vielen Stellen in seinem Wort mir sagt, erwarte mich, wache, sei bereit, ich komme bald. Hat dieses Wissen praktische Auswirkungen auf mein Leben, auf meinen Alltag? Heute, morgen, übermorgen, auf meine Entscheidungen. Hat das praktische Auswirkungen? Mit Entscheidungen meine ich nicht nur über zukünftige Dinge und Wege, sondern dass ich auch bereits gefällte Entscheidungen überdenke. Sieh, ob ich auf einem falschen Weg wandle. Und falsche Entscheidungen korrigiere. Dort, wo das noch möglich ist. Es gibt genügend falsche Entscheidungen, die sich nicht mehr korrigieren lassen. Aber dort, wo ich genau weiß, dass es noch möglich ist, auch wenn es mich viel oder alles kostet, falsche Entscheidungen rückgängig machen. Auch nicht nur äußerliche Dinge, wo ich falsch entschieden habe, auch meine Haltung, mein Umgang mit meinen Kindern, mit meinen Großkindern, wo ich merke, ich muss eine neue Entscheidung treffen, eine richtige Entscheidung, mit meinem Ehemann, Ehefrau. Das Wissen um die baldige Wiederkunft unseres Herrn, um die Kürze der Zeit, die wir noch haben, um für ihn zu wirken, sie muss sich auswirken in unserem Alltag, bei unseren Entscheidungen, wenn wir wirklich bereit sein wollen. Was muss sich ändern, um weniger für mich, für meinen Komfort, für mein irdisches Leben zu wirken und mehr für den Herrn, für sein Reich, für seinen Willen? Was muss sich ändern? Ja, ich muss doch mein Leben verdienen. Ich muss doch für meine Familie sorgen. Stimmt das? Jein. Ja und nein. Eigentlich brauchen wir es immer als Rechtfertigung. Denn was haben wir gelesen? Im Kapitel 12. Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken und anziehen sollt, sondern sorgt euch um das Reich Gottes. Und es wird euch alles automatisch dazugegeben. Das ist die richtige Perspektive. Zuerst für ihn leben. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für deine Gnade, Treue, für deine Geduld mit uns. Ich danke dir, dass du schon so viel Geduld mit mir gehabt hast. O Herr, ja, ich bekenne, wie erschüttert mich dein Wort, auch die Vorbereitungen in diesen Predigten, Herr. Es ist erschütternd. Und ich bitte dich, Herr Jesus, dass du doch uns alle veränderst, dass du uns alle die Dringlichkeit bewusst machst, dass wir bereit sind, in unserem Alltag dieses dein Wort Wirkungen haben zu lassen, Herr. an jeder Entscheidung, die wir treffen, des Weges, den wir gehen, des Prioritäten, die wir setzen. Herr, bitte, hilf du mir, hilf du einem jeden von uns, dass wir dich und dein Wort ernst nehmen und dass wir darin graben und suchen und von dir die Kraft erbitten, es umzusetzen. Ich danke dir, dass du auch gerade unseren jungen Geschwistern Kraft geben willst, Herr, ihr Leben vor dir auszubreiten und sagen, Herr, rate du mir, leite du mich mit deinen Augen, ich gebe auf, selber zu planen. Hilf du, gib du Gnade dazu, Herr. Amen. Amen.